herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Ja, hallo auch von mir.
Mein Name ist Johanna und neben mir sitzt Lena. Wir beide studieren dual im vierten Semester Soziale Arbeit und werden heute im Rahmen unseres Studiums, basierend auf dem Modul Qualitätsmanagement, jeweils unsere Arbeitgeber mal ein bisschen vorstellen.
Ja, zu Beginn wollen wir einmal darauf hinweisen, dass wir jetzt nicht gezielt gendern werden, um halt den Sprachfluss nicht zu stören. Und damit soll sich aber keiner irgendwie ausgeschlossen oder diskriminiert fühlen. Wir werden vermutlich zwischendurch auch mal lachen, das ist dann aber nicht despektierlich gemeint.
Bevor wir jetzt wirklich in das Thema unseres Podcasts einsteigen, möchten wir einmal die Chance nutzen, uns bei unseren beiden Anleitern zu bedanken, die uns bei der Erstellung des Podcasts unterstützt haben. Und die beiden werden sich jetzt auch bei euch einmal kurz vorstellen, dass ihr deren Stimmen ein bisschen einordnen könnt.
Mein Name ist Patrick Knappheide. Ich bin seit dem 1.6.2020 beim ASB beschäftigt und bin seit dem 1.11.2021 als Fachbereichsleitung für alle therapeutischen Arbeitsbereiche des ASB Seelische Gesundheit eingesetzt.
Hallo, mein Name ist Urte Busch-Schwers. Ich bin vom Beruf Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin und arbeite hier beim CVJM Sozialwerk Wiesermarsch im Hause Hohenkirchener-Wurb in der Funktion als Hausleitung.
Ja, vielen Dank dann einmal auch an dieser Stelle für eure Unterstützung. Und jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Thema unseres Podcasts. Jojo, was genau werden wir denn heute erzählen?
Genau, wir beide schauen uns heute mal den Aufnahmeprozess in unseren jeweiligen Einrichtungen ein bisschen an und schauen uns den auch unter dem Aspekt des Qualitätsmanagements an. Und bevor wir da einsteigen, wollen wir euch jetzt aber einmal die Einrichtung ein bisschen vorstellen, damit ihr ein Bild davon bekommt, in welchen Einrichtungen wir beide eigentlich arbeiten.
Ja, wir beide sind ja in zwei auf den ersten Blick eigentlich erstmal sehr unterschiedlichen Einrichtungen. Du bist beim ASB, also beim Arbeiter-Samariter-Bund im ambulant-psychischen Bereich, richtig?
Genau, und ich würde jetzt einfach mal anfangen, so ein bisschen was zum ASB zu erzählen, dass man einfach ein Bild von dem Träger hat. Der ASB wurde 1888 in Berlin gegründet von Arbeitnehmern, die eben die Arbeitsbedingungen, die sehr menschenunwürdig waren, zu verbessern. Und der ASB ist seit seiner Gründung parteipolitisch neutral und konfessionell ungebunden. Und der ASB ist eben ein Träger, der in ganz Deutschland Standorte hat und auch in ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Bereich des Rettungswesens oder im Katastrophenschutz. Und in Bremen gibt es eben die Abteilung für seelische Gesundheit und die entstand vor allem im Zuge der Psychiatriereform, aber auch, weil im Jahr 1986 die Langzeiteinrichtung Kloster Blankenburg, die eben zum Zentralkrankenhaus Bremen-Ost gehört, aufgelöst wurde und es dann quasi für diese Menschen eine neue Einrichtung geben musste. Und da wurde eben das betreute Wohnen quasi ins Leben gerufen. Und seit 2001 ist die Gesellschaft für seelische Gesundheit eine eigenständige Gesellschaft mit dem einzigen Gesellschafter, dem ASB-Landesverband Bremen e.V. Genau, und ich arbeite eben in der Gesellschaft für seelische Gesundheit im Bereich des betreuten Wohnens. Und da unterstützen wir eben Menschen mit einer psychischen Erkrankung im alltäglichen Leben. Also sowohl bei Besuchen beim Arzt oder zum Beispiel auch in der Einkaufsbegleitung. Der ASB hat aber in Bremen noch 6 weitere Fachbereiche. Das ist zum einen die APP, also die ambulant-psychiatrische Pflege, die eben immer dann zum Einsatz kommt, wenn Menschen im ambulanten Bereich eben in eine Krise geraten und mehr Unterstützung brauchen. Dann gibt es noch das Haus Hastedt. Das ist eine stationäre Wohngruppe für Menschen, die in ihrer Erkrankung chronifiziert sind und eben rund um die Uhr ein bisschen Unterstützung oder Ansprechpartner brauchen. Es gibt 2 Tagesstätten, wo die Menschen eben hingehen können. Da sind Gruppenangebote, da können sie günstig Mittagessen oder zu Abend essen. Dann gibt es noch die Soziotherapie, eine Ergotherapiepraxis, die eben auf die Krankheitsbilder der Psychiatrie spezialisiert ist und noch den Bereich der Arbeitsförderung. Genau, und im Allgemeinen kann man eigentlich sagen, für meine Kollegen und mich ist eben der Ansatz ausschlaggebend, dass wir versuchen, die Menschen in ihrem sozialen Umfeld zu unterstützen und eben sie in ihrem Stadtteil, in dem sie halt leben, zu integrieren und zu gucken, dass die Unterstützung, die wir ihnen anbieten, sie eben in ihrer Lebenswelt voranbringt. Ein weiteres Ziel vom ASB ist es eben, dass sie ein verlässliches Hilfenetzwerk aufbauen möchten. Das bedeutet eben, dass viele Leistungen von verschiedenen Kostenträgern bewilligt werden oder gezahlt werden. Und da können aber Lücken entstehen, beziehungsweise können Leistungen eben auch gedoppelt werden. Da möchte der ASB gemeinsam mit anderen Trägern in Bremen eben schauen, dass diese Leistungen gut miteinander vernetzt werden. Ja, das war es eigentlich soweit zu meiner Einrichtung. Da würde ich sagen, dass du, Lena, deine ein bisschen vorstellst.
Ja, ich arbeite in einer traumapädagogischen Kinder- und Jugendwohngruppe und ich bin jetzt mal gespannt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir uns doch in einigen Punkten oder Arbeitsweisen irgendwie ähneln werden. Und ich arbeite beim CVJM Sozialwerk Wesermarsch e.V. Das ist der christliche Verein junger Menschen und das ist ein gemeinnütziges Unternehmen der Sozialwirtschaft und nimmt Aufgaben im Bereich der Eingliederungs- und Kinder- und Jugendhilfe wahr. Der christliche Auftrag wird bestätigt mit dem Einsatz für Chancengleichheit, Barrierefreiheit und Achtung der Unterschiedlichkeit. Und das übergeordnete Ziel ist die volle und wirksame Teilhabe und Miteinbeziehung von Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen in die Gesellschaft. Und das Unternehmen ist in 4 Fachbereiche gegliedert. Das ist einmal Bildung und Arbeit, Leben und Wohnen und Kinder, Jugend und Familie. Und in diesem Bereich bin ich tätig und dort arbeiten wir nach Ansätzen der Kinder- und Jugendlichentherapie, aus Ansätzen der Heilpädagogik genauso wie der Traumapädagogik. Ja, ich arbeite ja in einer stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung und das soll den entsprechenden Kindern und Jugendlichen eine Heimat auf Zeit in geborgener Atmosphäre bieten. Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, Kinder und Jugendliche in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen und zu begleiten. Und sie sollen während der Unterbringung bei uns zu selbstständig denkenden, verantwortungsvoll handelnden Menschen erzogen werden, die in unterschiedlich lebenspraktischen Handlungsfeldern kompetent handeln können und erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten dann auch in anderen Umgebungen abrufen und umsetzen können. Zusammengefasst bedeutet das, unser Ziel ist es eigentlich, junge Personen in ihrer Entwicklung zu einem eigenständigen, verantwortlichen und vielseitig interessierten Mitglied in die Gesellschaft zu unterstützen und zu fördern. Ja, und diese systemisch heilpädagogische Kinder- und Jugendwohngruppe ist ein Gebäude mit 2 Wohngruppen. Das ist einmal die Wohngruppe Ost mit dem Schwerpunkt Traumapädagogik, in der ich arbeite. Das sind 8 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren. Und dann haben wir die Wohngruppe West mit dem Schwerpunkt der Erlebnispädagogik mit 7 Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren. Ja, so viel einmal jetzt zu meiner Einrichtung, aber das Hauptthema, um das es hier ja heute geht, ist ja der Prozess der Aufnahme eines Klienten. Erzähl doch mal, wie das bei euch im ASB zu starten geht.
Also bei uns wurde der Aufnahmeprozess tatsächlich zum 1.4. diesen Jahres geändert. Es ist jetzt so, dass eben interessierte oder behandelnde Ärzte, also zum Beispiel Psychotherapeuten oder auch Krankenhäuser, sich bei uns melden. Die landen dann bei den zentralen Diensten, das sind 3 Mitarbeiter vom ASB. Und da findet eben eine Vorklärung der Zuständigkeit statt, also warum oder woran ist der Mensch interessiert an der APP, also der ambulanten psychiatrischen Pflege oder dem betreuten Wohnen oder vielleicht auch eine arbeitsfördernde Maßnahme. Und dann werden eben die Stammdaten von den Kollegen aufgenommen, also Name, Adresse, Telefonnummer, welche behandelnden Ärzte, welche Diagnosen hat der Mensch eben. Diese Daten werden dann in PAP eingetragen. PAP ist unser internes Dokumentationssystem, auf das jeder Kollege eben Zugriff hat. Und sofern eben noch nicht geschehen, wird in diesem Gespräch auch darauf hingewiesen, dass die Klienten eben für das betreute Wohnen einen Antrag stellen müssen beim Fachdienst Teilhabe. Genau, und sobald all diese Daten eben zusammengesammelt sind, werden diese eben von den zentralen Diensten an die jeweiligen Leitung der verschiedenen Teams weitergegeben. Und hier wird dann eben in einem 2-Wochen-Rhythmus auf Leitungsebene geschaut, okay, welches Team hat denn noch Aufnahmemöglichkeiten, in welchem Team sind noch freie Ressourcen? Oder zum Beispiel auch bei komplexen Fällen, welche Mitarbeiter haben denn welche Qualifikationen, um zum Beispiel auch einen komplexen Fall betreuen zu können. Und soweit dann uns die Kostenzusage vom Fachdienst Teilhabe vorliegt, dann wird eben Kontakt aufgebaut zu den Klienten von den Betreuern, die eben vorab ausgewählt worden sind. Die vereinbaren eben einen Kennenlern- bzw. Aufnahmetermin mit dem Klienten. Genau, und wenn wir die Kostenzusage haben, wird der Patient bei uns in PAP eben auch freigeschaltet und die Leistung kann beginnen. Ja, so ist eigentlich das Vorgehen beim ASB. Aber wie ist das denn bei dir, Lena? Oder gibt es auch irgendwie Ereignisse, die dazu führen, dass Kinder bei euch aufgenommen werden?
Also bei uns ist es grundsätzlich erstmal so, dass jeder junge Mensch unvoreingenommen und offen durch das Team angenommen wird. Und wir legen besonderen Wert darauf, jede Person in ihrer Einzigartigkeit und Besonderheit kennen und schätzen zu lernen. Soll jetzt ein Kind oder Jugendlicher bei uns untergebracht werden, fragt das Jugendamt telefonisch oder schriftlich bei uns an. Und nach höchstens 5 Tagen melden wir dann eine Einschätzung bezüglich der jeweiligen Aufnahmemöglichkeit zurück. Und innerhalb dieser Frist werden dann seitens des Jugendamtes verfügbare Erkenntnisse bezüglich des Kindes bzw. des Jugendlichen ausgewertet. Das bedeutet eben insbesondere so Symptome oder Informationen über das Familiensystem und die Biografie oder bisher erfolgte Maßnahmen und Lösungsversuche, die für uns dann ja auch für die Zusammenarbeit wichtig wären. Kommt es nach dieser Einschätzung dann zu einer Aufnahme oder kommt eine Aufnahme überhaupt in Frage, laden wir dann nach einem gegebenenfalls notwendigen Vorgespräch einer sogenannten Helferrunde zu einem Vorstellungsgespräch mit allen Beteiligten ein. Und in diesem Vorstellungsgespräch das dient erstmal dem persönlichen Kennenlernen und Vorstellen der Einrichtung und anschließend wird dann das Kind bzw. dem Jugendlichen und allen Beteiligten noch eine Bedenkzeit eingeräumt. Ja, und im Einzelfall können wir auch weitere vorherige Besuchstermine vereinbaren. Im Vorstellungsgespräch sollen dann Vereinbarungen über entsprechende Punkte noch getroffen werden, wie beispielsweise die Bedingungen der Aufnahme, das bedarf dann der Zustimmung aller Beteiligten, eine Zeitschiene, genauso wie die Abstimmung der Formalien. Dann auch die Klärung und Einschätzung der Erwartungshaltung aller Beteiligten und genauso auch die Verpflichtung aller Beteiligten, auch des Kindes und des Jugendlichen, in die gemeinsame Verantwortung für das Gelingen der Maßnahme. Genauso auch der offene Umgang mit kritischen Entwicklungen und pädagogischen Reaktionen. Und es wird auch vereinbart, dass in der Regel halbjährlich Hilfeplangespräche stattfinden und es wird sich verständigt auf die groben pädagogischen Ziele. In Notsituationen ist es auch so, dass bei vorhandener Platzkapazität und unter Berücksichtigung der aktuellen Gruppensituation natürlich das Aufnahmeverfahren auch stark verkürzt werden kann.
Gibt es denn bei euch auch Kontraindikationen bzw. Ausschlusskriterien für Kinder?
Ja, bei uns ist es so, dass junge Menschen mit chronischen Drogen- oder Alkoholabhängigkeiten, intensiver Täter-Erfahrung in Bezug auf sexuellen Missbrauch, schwerste geistige oder körperliche Behinderung oder ausgeprägter Pflegebedürftigkeit, genauso wie mit akuten psychotischen Störungsbildern, die klinische Therapie bedürfen, bei uns einfach nicht aufgenommen werden können.
Das ist tatsächlich spannend, weil das beim ASB ganz anders ist. Also bei uns gibt es eigentlich wenig Ausschlusskriterien. Eins davon ist eben, wenn der Klient eine somatische Erkrankung hat, beziehungsweise die halt im Vordergrund steht, also ein körperliches Leiden, oder wenn zum Beispiel auch Anträge und Unterlagen fehlen oder halt nicht nachgereicht werden. Ansonsten ist es halt so, dass wirklich versucht wird, für jeden Menschen irgendwie eine Betreuung oder eine Versorgung zu ermöglichen. Das heißt, auch Menschen mit einem akuten Alkohol- oder Drogenproblem oder auch Problemen bei Aggression oder zum Beispiel auch Gewalt, da versuchen wir immer irgendwie eine Lösung zu finden.
Aber wenn ihr so wenig Ausschlusskriterien habt, habt ihr dann nicht auch eine besonders hohe Anfrage?
Also auf jeden Fall deutlich zu sehen, dass der Bedarf an ambulanter Unterstützung für Menschen mit einer psychischen Erkrankung gestiegen ist in den letzten Jahren. Wenn man sich jetzt einmal den Jahresbericht der Steuerungsstelle Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe aus dem Jahr 2015 bis 2017 anschaut, dann kann man das auch nochmal deutlich sehen, weil die haben das quasi aufgefasst und gegenübergestellt, wie viele Plätze es im Land Bremen für Menschen mit einer psychischen Erkrankung im ambulanten Setting gibt und wie viele Fälle tatsächlich auf diese Plätze kommen. Wenn wir uns das mal anschauen, gab es im Jahr 2015 zum Beispiel 731 Plätze für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, aber 879 Fälle, die eben auf diese Plätze gekommen sind. Und im Jahr 2017 waren die Plätze schon erhöht, also es gab 752 Plätze, aber 896 Fälle. Das heißt, man sieht, es gibt eine hohe Anzahl an möglichen Plätzen, aber die Zahl der tatsächlichen Fälle ist eben noch deutlich höher. Und beim ASB ist es eben so, dass wir gerade aktuell 505 Menschen in der Betreuung haben. Davon sind 347 im betreuten Wohnen, in der APP oder in der Soziotherapie und 158 Menschen in der Arbeitsförderung. Ich habe mir gemeinsam mit meinem Bereichsleiter einmal angeguckt, wie viele Anfragen wir eigentlich in der Zeit von März bis Anfang Juni, also so knapp 3 Monate, hatten. Das waren insgesamt 63 Anfragen. Davon waren 26 für das betreute Wohnen, 23 für die APP, also die ambulante psychiatrische Pflege, und 14 für die Soziotherapie. Man muss dazu aber sagen, dass da auch Anfragen bei sind, die zum Beispiel vom Krankenhaus im Rahmen des Entlassmanagements gestellt worden sind, wofür den Menschen selber vielleicht gar nicht so ein Bedarf besteht. So, und wir müssen dann immer gucken, okay, wie werden denn bei uns eigentlich Plätze wieder frei? Das ist zum einen eine Möglichkeit, wenn eben Klienten von sich aus sagen, dass sie die Maßnahme beenden möchten, also keine Betreuung mehr wünschen. Oder wenn Nah- und Fernziele zum Beispiel erfüllt wurden, das heißt, wenn im Hilfeplan die Ziele, die dort festgehalten worden sind, erfüllt worden sind, dann besteht halt auch keine Indikation mehr dafür, dass ein Mensch noch weiter betreut wird. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, dass es eine grobe Verfehlung von Seiten unseres Klienten gibt, also zum Beispiel eine Gewaltanwendung gegenüber seinem Betreuer oder er der Mitwirkungspflicht nicht nachkommt. Die Mitwirkungspflicht kann man eigentlich ganz gut einmal erklären am Beispiel der APP, weil die APP findet eben nicht auf Antrag statt, so wie das betreute Wohnen, sondern auf einer Verordnung von einem behandelnden Facharzt. Und wenn der zum Beispiel die APP für einen Klienten für zweimal wöchentlich verschreibt und der Klient diese zweimal wöchentlichen Termine aber nicht wahrnimmt, dann ist das eben ein Grund, die Maßnahme zu beenden. Aber sonst im Allgemeinen kann man eben auch sagen, dass es tatsächlich keine Obergrenze gibt. Also Menschen können bei uns im betreuten Wohnen 10, 15, 20 Jahre betreut werden. Wie ist es denn bei euch? Wie werden denn bei euch Maßnahmen beendet? Weil in der Regel ja wahrscheinlich nicht freiwillig, oder?
Also bei uns endet optimalerweise eine Maßnahme mit der Rückführung in die Familie durch eine Verselbstständigung in eine eigenverantwortliche Lebensform oder durch die Einsetzung einer anderen internen oder externen Hilfe. Und mit dem Ende der Hilfe soll auch ein konstruktiver und positiver Abschied gemeinsam gestaltet werden, auch bei einem vorzeitigen Abbruch mit dann aber entsprechenden Vorbereitungen. Also wir wollen meistens eigentlich noch beim Übergang in die Familie oder Fördereinrichtung gerne begleiten und unterstützen, genauso wie auch bei der Suche nach einer Wohnung oder Hilfestellung bei einem Um- oder Auszug. Und da führen wir dann auch gerne ein Beendigungsritual durch, wie zum Beispiel ein Abschiedsessen oder sowas ähnliches.
Was mir tatsächlich auch noch eingefallen ist, dass bei uns die Klienten tatsächlich volljährig sein müssen.
Ja, du hattest ja vorhin auch noch erzählt, dass bei euch der Aufnahmeprozess zum 1.4. geändert wurde. Wieso denn eigentlich?
Genau, bei uns wurde der Aufnahmeprozess geändert zum 1.4. und dafür gab es eigentlich zwei wesentliche Ziele.
Wir haben das Aufnahmeprozedere mit dem Ziel geändert, eine existierende, messbare Diskrepanz zwischen der direkten Anfrage und der konkreten Aufnahme wettzumachen.
Genau, bisher war es eben so, dass die Menschen bei uns anrufen konnten beim zentralen Dienst oder eben auch vorbeikommen konnten und sich über die Leistung des ASB informieren konnten. Und sobald sie das eben getan haben, wurden sie auf eine Warteliste aufgeführt. Aber es war eben so, wie Patrick gesagt hat, eine große Diskrepanz zwischen der Warteliste und der tatsächlichen Aufnahme zu sehen. Also im Jahr 2019 bis 2021 standen auf dieser Warteliste 252 Namen und davon wurden halt im selben Zeitraum nur 69 Menschen ins betreute Wohnen aufgenommen und 17 in die Arbeitsförderung. Das heißt, diese Warteliste hat uns überhaupt gar keinen Überblick darüber gegeben, welche Menschen eigentlich gerade aktuell noch Interesse an unseren Leistungen haben. Zudem hat der Aufnahmeprozess auch sehr lange gedauert. Also es gab dieses Erstgespräch am Telefon oder beim ASB. Und dann wurde der Name eben in die Warteliste aufgenommen und dann 2 bis 3 Monate später fand nochmal ein Aufnahmegespräch statt, wo dann eben der Antrag gestellt wurde und dann dauert das ja auch nochmal, bis so ein Antrag bewilligt wurde. Das heißt, es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis eine notwendige Leistung letztendlich eigentlich erst begonnen werden konnte.
Kannst du diesen neuen Aufnahmeprozess denn einmal in die QM-Logik einordnen?
Genau, man kann tatsächlich die Entwicklung und den neuen Aufnahmeprozess ganz gut einmal im Hinblick auf die 3 Qualitätsdimensionen nach Donabedian betrachten. Und zwar ist es eben auf der Ebene der Strukturqualität, also die Rahmenbedingungen, die zur Erbringung von Leistungen eben vorherrschen müssen, ist es eben so, dass das Personal aufgestockt wurde, um eben einfach die erhöhte Anzahl von Klienten bearbeiten und betreuen zu können. Und alles Administrative obliegt halt den zentralen Diensten. Das heißt, es ist eine klare Zuständigkeit da. Auf der Ebene der Prozessqualität, also die Abläufe der Tätigkeiten, die nacheinander zur Leistung führen, ist es eben so, dass es jetzt klare Zuständigkeiten gibt. Das heißt, jeder Kollege weiß, wer ist für welchen Part der Aufnahme letztendlich zuständig und somit ist der Zeitablauf auch klar, weil jeder weiß, der erste Schritt sind die zentralen Dienste, dann geht es in die jeweilige Leitung der Teams, dann wird geguckt, wo ist die Kapazität und dann wird alles weiter in die Wege geleitet. Und im Bereich der Ergebnisqualität, also das letztendlich wahrgenommene Endergebnis, ist es eben so, dass wir jetzt eine erhöhte Aufnahmemöglichkeit von Klienten haben in kürzerer Zeit. Das heißt, notwendige Leistungen können viel, viel schneller gestartet werden und somit haben wir natürlich auch mehr Klienten in der Betreuung.
Das hört sich ja jetzt erstmal alles sehr positiv an, aber gibt es denn deiner Meinung nach auch in Bezug auf diese 3 Qualitätsebenen Kritik an diesem neuen Aufnahmeverfahren?
Also man kann tatsächlich 2, 3 kleine Kritikpunkte auf diesen Ebenen auch feststellen. Wenn wir uns einmal die Ebene der Strukturqualität angucken, ist es eben so, dass das Personal aufgestockt wurde. Wir haben mehr Klienten in der Betreuung, aber die Dienstfahrzeuge für uns Mitarbeiter sind gleich geblieben. So, und es ist eben so, dass die Kollegen aus dem betreuten Wohnen, aus der APP und der Soziotherapie, wir alle eigentlich täglich ein Auto brauchen, um eben zu unseren Klienten hinzukommen, um sie zu Ärzten begleiten zu können, um mit ihnen einkaufen gehen zu können. Und dadurch, dass eben die Anzahl der Mitarbeiter jetzt größer ist, aber die Anzahl der Dienstfahrzeuge gleich geblieben ist, ist es eben sehr schwierig, das zu planen. Es erfordert viel Organisation und auch Organisation im Voraus, um eben zu gucken, an welchen Tagen habe ich ein Auto oder wie kriege ich kurzfristig eins. Das ist natürlich etwas, was den ganzen Arbeitsablauf manchmal sehr erschwert. Und in Bezug auf die Prozessqualität ist es eben so, dass Abläufe, klar, sie sind eigentlich jetzt klar geregelt, aber es kommt halt immer hier und da noch zum Stocken, weil man überlegt, wie geht's jetzt weiter, wer ist zuständig. So, ich denke, das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, der sich im Laufe der Zeit legen wird, sobald eben dieser neue Aufnahmeprozess wirklich integriert wurde. Jetzt haben wir ganz, ganz viel zu den verschiedenen Qualitätsdimensionen gehört, aber kannst du vielleicht nochmal irgendwie einmal Qualität definieren?
Ja, und zwar habe ich dazu eine Definition nach der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Und die definieren Qualität als den Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt. Das bedeutet, es gibt bestimmte Anforderungen an ein Produkt oder eben eine Dienstleistung, wie es eben bei uns der Fall ist, auf der einen Seite. Und es gibt aber auch das reale bzw. realisierte Pendant auf der anderen Seite, welches bestimmte Merkmale dann zu eigen hat. Und mit einer Qualitätsbewertung beschreibt man dann eben, in welchem Grad das Geforderte und das Realisierte miteinander übereinstimmen. Und anders als im alltäglichen Gebrauch ist im Qualitätsmanagement der Begriff Qualität eigentlich total wertfrei, weil es erst mit einer wertenden Zuordnung, wie zum Beispiel das Vorausstellen eben von Adjektiven wie schlecht, mittelmäßig oder gut, dieser Begriff Qualität erst etwas über die Güte eines Produkts oder eben einer Dienstleistung aussagt. Ja, und Qualitätsmanagement ist die systematische Planung und Steuerung von Prozessen bezüglich der Qualität und umfasst daher halt alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die dem Ziel dienen, die geforderte Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu sichern.
Das ist ja so, sag ich mal, die offizielle Definition von Qualität. Aber wie wird denn Qualität und Qualitätsmanagement bei dir im Betrieb gelebt?
Ja, dazu hat meine Anleiterin Ute einmal ein ganz gutes Statement für uns.
Da würde ich mal ganz klar sagen, also die Qualität brauchen wir, um halt unser Handeln hier zu planen und dass wir die entsprechenden Kinder und Jugendlichen, die uns anvertraut werden, entsprechend individuell fördern können und somit eine gute Arbeit, eine fachlich hochvisierte Arbeit leisten können. Auch wichtig ist auch, dass die Mitarbeiter entsprechend fortgebildet werden. Die haben 5 Tage im Jahr die Möglichkeit und es finden auch Indoor Schulungen statt, so dass wir uns qualitätsmäßig hier in der sozialen Arbeit gut aufgestellt sind und entsprechend gemeinsam hier diese Arbeit bewältigen können.
Ja, und dann nochmal allgemein, das Qualitätsmanagement im CVJM bedeutet, unser Plan und Handeln darauf auszurichten, jeden uns anvertrauten jungen Menschen entsprechend seiner Situation und Möglichkeiten individuell zu fördern und bei der Entwicklung seiner Ressourcen zu unterstützen. Wir arbeiten zuverlässig daran, Prozesse im Sinne unserer Leistung kontinuierlich zu verbessern, genauso wie das Qualitätsmanagementsystem, das sich noch im Aufbau befindet. Das bedeutet aber auch, dass Mitarbeitende über bestimmte Methoden verfügen, genauso wie Sozial- und Selbstkompetenz, Fähigkeiten im Gestalten und Aushalten vom Alltag im Sinne der Entwicklung, der Konstanz von Beziehungen, der Konfliktbereitschaft und Kompetenz und einem entsprechenden Berufsprofil entsprechend eben dieser dieses Qualitäts- und Leistungsbewusstseins.
Jetzt haben wir ganz viel zu den Qualitätsdimensionen, zur Definition von Qualität, wie es bei euch im Betrieb gelebt wird. Und ich finde, eigentlich hat Patrick das ganz gut zusammengefasst, was Qualität eigentlich ist und warum das wichtig ist.
Ohne Qualitätsmanagement gar nichts geht, ob es die Organisationsentwicklung betrifft oder die vollständige Versorgung der uns anvertrauten Klienten.
Ja, ich würde sagen, die Take-Home-Message hat Patrick schon ganz gut zusammengefasst, den Kern von Qualitätsmanagement, weil QM ist einfach eine wichtige Grundlage für Organisationen, um sich weiterzuentwickeln und die Klienten der jeweiligen Einrichtung eben bestmöglich zu versorgen und eben auch diese Versorgung stetig weiterzuentwickeln.
Ja, damit sind wir jetzt tatsächlich auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen und wir hoffen, dass ihr euch gefallen hat und dass ihr einen besseren Einblick in das Qualitätsmanagement in der sozialen Arbeit gewinnen konntet und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Tschö mit Ö, bis bald, gern und auf Wiederhörnchen!